Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rechtsstandpunkt-Podcasts. Das ist der Podcast für Unternehmertum und für Unternehmensrecht. Mein Name ist Rudi Schwarz. Wie immer ist bei mir im Studio Rechtsanwalt Magister Bernd Trappmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Danke Rudi, mir geht's ausgezeichnet. Und wie geht's dir?
Dankeschön, auch mir geht's bestens. Und wieder einmal sehr, sehr gespannt auf das, was auf uns, auf unsere Hörerinnen und Hörer zukommt. Weil heute haben wir wieder einmal eine Folge mit einem Rechtsstandpunkt Original. Mhm. Das sind die Folgen, in denen wir uns echte Entscheidungen des obersten Gerichtshofes anschauen und die ein bisschen Revue passieren lassen. Da stellen wir den Sachverhalt vor, der zugrunde liegt, und dann schauen wir uns gemeinsam an, wie die Gerichte entschieden haben. Und da wir jetzt in unserer heutigen Folge ein bisschen, handfest, Bernd, gell?
Ja, handfest trifft es ziemlich gut. Wir schauen uns heute einen Fall an, der erst vor kurzem vom obersten Gerichtshof entschieden worden ist. Und in dem Fall geht es um Notwehr. Das ist ein sehr schönes Beispiel zum Thema Notwehr. Hier kann man das so richtig schön studieren. Fast schon ein Lehrbeispiel für Notwehr. Es geht darum, wann liegt ein Angriff vor, gegen den ich mich wehren darf, also Notwehr üben darf. Was darf ich tun in Notwehr, wenn ich angegriffen werde? Was ist, wenn ich durch diese Notwehr den Angreifer selbst wieder am Körper verletze? Und wo liegt die Grenze der Notwehr? Also ab wann wird meine Notwehrhandlung dann selbst vielleicht wieder rechtswidrig?
Na fein, dann ab in den Süden, schauen wir uns die Geschichte an.
Sehr gern, lieber Rudi. Unsere Geschichte, die beginnt in Kärnten in einer Wirtsstube. Es gibt dort einen Gast, der wahrscheinlich schon länger dort war. Jedenfalls ist er alkoholisiert und wird zunehmend aggressiv. Er wird dann aufgefordert zu zahlen und eben das Wirtshaus zu verlassen, kommt dem aber nicht nach, und daraufhin wird jetzt ein anderer Gast um Hilfe gebeten, und das ist eben nicht irgendein Gast, der hier um Hilfe gebeten wird. Ja. Das ist ein pensionierter Cobra-Beamter, also jemand, dem man zutraut, diesen alkoholisierten Gast aus dem Lokal zu entfernen.
Also der Wirt wird schon gewusst haben, warum er ausgerechnet diesen Gast fragt.
Genau. Und jetzt fordert dieser andere Gast eben den betrunkenen, späteren Kläger dann eben auf, er soll seine Rechnung zahlen, er soll das Gasthaus verlassen. Der Kläger, spätere Kläger, der setzt sich jetzt einmal kurz hin, springt aber dann gleich wieder auf, fasst den nunmehrigen Beklagten, also diesen Cobra-Beamten, der ihn eigentlich hinauskomplimentieren wollte, fasst den mit der Hand am T-Shirt und fuchtelt mit der anderen Hand, die er übrigens dann auch zur Faust geballt hat, herum in Richtung dieses Beklagten und versucht ihn zu schlagen.
Ja, also ein Ex-Cobra-Beamter, der weiß im Großen und Ganzen schon, was er dann tut. Ja. Der hat jetzt versucht, den Kläger, also den Betrunkenen, mit ausgestrecktem Arm und mit der flachen Hand auf der Brust einmal auf Distanz zu halten. Mit der anderen Hand, da hat er sein eigenes Gesicht geschützt. Und so auf diese Art, da schiebt er den Kläger, also den Betrunkenen, langsam rückwärts in Richtung Ausgang.
Langsam, aber sicher. Und das schaut zunächst einmal so aus, als würde es funktionieren, als hätte er mit dieser Strategie Erfolg. Der Kläger bewegt sich tatsächlich rückwärts, macht aber dann aus irgendeinem Grund, der nicht weiter nachvollzogen werden kann, plötzlich einen Bogen, stößt dabei einen Stuhl um und stürzt. Dabei stürzt er von der Terrasse herunter, also das Lokal hat dann scheinbar eine Terrasse, stürzt die Terrassenstiege herunter und bleibt dann unten am Fuß dieser Terrassenstiege auf dem Rücken liegen. Jetzt ist es aber so, dass durch diese gesamte Aktion auch unser späterer Beklagter das Gleichgewicht verloren hat und mitgestürzt ist. Und eben in dieser Situation, kann man sich das vorstellen, auf den Kläger, auf den anderen draufgefallen ist. Dieser Sturz war jetzt für ihn aber auch nicht vorhersehbar und er konnte ihn auch nicht wirklich vermeiden.
Jetzt liegen die beiden da aufeinander. Man könnte meinen, das war's. War es aber nicht. Der Kläger liegt zwar schon am Boden, aber er will den Beklagten immer noch mit Fäusten schlagen. Der Beklagte, der blockt jetzt aber auch diesen Schlag ab. Er umfasst die rechte Faust des Klägers und setzt eine sogenannte, wie heißt das? Armwinkelsperre. Also er setzt eine sogenannte Armwinkelsperre beim Kläger ein, fixiert den Kläger auf dem Boden in Seitenlage. Und dabei passiert es offensichtlich, der Kläger wird dabei verletzt, weil sonst würde es ja gar keinen Fall geben.
Genau, so ist es passiert. Der Kläger hat nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofs eine Beschädigung des Zahns im linken Unterkiefer erlitten. Mhm. Außerdem eine Verletzung des rechten Handgelenks und Arms. Und, das ist vielleicht auch besonders tragisch, die Sehne des Daumens ist ihm gerissen.
Und jetzt möchte er für diese Verletzungen vom Beklagten Schadenersatz haben.
Ganz genau. Er argumentiert jetzt genau damit, dass der Beklagte ja immerhin einmal Cobra-Beamter gewesen ist. Als solcher hat er seine Ausbildung in Selbstverteidigung, in Nahkampf. Er weiß, wie man deeskaliert. Er soll sogar darüber hinaus noch Ausbildner gewesen sein für Selbstverteidigung und sogar eine eigene Schule betreiben. Also der Kläger sagt zusammengefasst, der Beklagte hätte es in der Hand gehabt, viel schonendere Mittel zur Abwehr des Angriffs anwenden zu können. Hätte er diese schonenderen Mittel angewendet, dann wäre es zu diesen Verletzungen nicht gekommen. Er sagt also, und uns Juristen wissen wir, worauf das hinausläuft, der Beklagte hat sein Notwehrrecht überschritten. Man nennt das also auch den Notwehrexzess. Jetzt ist es so, dass die Notwehr an sich im Schadenersatzrecht ein sogenannter Rechtfertigungsgrund ist. Ich brauche also, um überhaupt zu einem Schadenersatzanspruch zu kommen, als eines von mehreren Elementen die sogenannte Rechtswidrigkeit. Also eine Handlung führt immer nur dann zu Schadenersatz, wenn die Handlung an sich rechtswidrig ist. Klar. Wenn ich etwas rechtmäßig mache, kann ich nicht zu Schadenersatz verpflichtet werden. Eine Handlung, bei der ich jemanden angreife und wenn diese Handlung dann auch später zu einer Verletzung führt, wäre ja an sich etwas Rechtswidriges, weil ich in ein fremdes Rechtsgut, nämlich die körperliche Unversehrtheit einer anderen Person eingreife. Mhm. Diese Rechtswidrigkeit entfällt aber durch den sogenannten Rechtfertigungsgrund der Notwehr. Wer also in Notwehr handelt, der handelt eben genau nicht rechtswidrig. Das heißt, er muss auch selbst bei einer Verletzung keinen Schadenersatz leisten. Wer aber dieses Maß der gerechtfertigten Notwehr überschreitet, da, für den gilt die Notwehr dann nicht mehr, für den gilt die Rechtfertigung nicht mehr. Das heißt, seine Handlung und die Folgen daraus sind dann sehr wohl wieder rechtswidrig und er ist schadenersatzpflichtig. Ja,
wahrscheinlich ein sehr schmaler Grat, ob überschritten oder nicht überschritten.
Genau, Rudi, du sagst es. Ja. Und genau deswegen sage ich auch, ein wunderbares Lehrbeispiel könnte aus einem Studienlehrbuch stammen. Ja. Denn genau solche Fälle haben wir im Studium laufend, wo es eben darum geht, ist das rechtswidrig gewesen, ist es gerechtfertigt gewesen, ist der Rechtfertigungsgrund der Notwehr überschritten worden. Und genau das ist hier in diesem Urteil, um das ist es hier gegangen.
Wie lautet das Urteil? Wie haben die Gerichte entschieden?
Ja, sowohl die erste Instanz als auch das Oberlandesgericht Graz haben die Klage abgewiesen. Beide Instanzen haben anerkannt, dass der Beklagte sich aufgrund des Angriffs des Klägers tatsächlich in einer Notwehrsituation befunden hat. Ich würde jetzt mal sagen, das hat der Kläger auch gar nicht in Abrede gestellt. Er hat immer nur damit argumentiert, dass eben die Notwehr überschritten worden ist, also eine Notwehrexzess gegeben hat. Die Gerichte haben aber gesagt, ihm kann gerade keine Notwehrüberschreitung vorgeworfen werden.
Klarerweise hat es der Kläger dabei nicht bewenden lassen. Er ist zum OGH gegangen, zum Obersten Gerichtshof, aber der hat die Urteile der beiden Unterinstanzen bestätigt.
Ja, genau, der hat die Revision des Klägers im Ergebnis abgewiesen, ja.
Ja, gut für den Beklagten, aber spannend für uns, die Begründung des OGH.
Ja, zunächst einmal hat der Oberste Gerichtshof erklärt, dass eben, wie wir jetzt schon auch gesagt haben, die Notwehr ein Rechtfertigungsgrund ist. Und er hat dann ausgeführt, dass Notwehr dann vorliegt, wenn ein gegenwärtiger oder unmittelbar drohender rechtswidriger Angriff auf ein notwehrfähiges Gut gegeben ist. Das ist also die Formel, die wir schon im Studium lernen. Es muss also ein Angriff sein, der Angriff muss gegenwärtig sein oder unmittelbar bevorstehen, unmittelbar drohen. Der Angriff muss selbst rechtswidrig sein und der Angriff muss auf ein notwehrfähiges Gut gegeben sein. Notwehrfähiges Gut, das ist zum Beispiel die eigene körperliche Unversehrtheit, das eigene Leben, das wären notwehrfähige Güter.
Okay.
Ein Angreifer, der durch die Notwehrhandlung einen Schaden erleidet, der hat keinen Schadenersatzanspruch gegen den in Notwehr handelnden Angreifer.
Also der Angreifer ist selber schuld, mit anderen Worten.
Richtig, ja.
Dieser Notwehrexzess, wie schaut es jetzt mit dem aus?
Ein Notwehrexzess, der liegt eben dann vor, wenn die notwendige Verteidigung überschritten wird. Oder wenn die Verteidigung offensichtlich unangemessen ist. Bei einem Notwehrexzess, da besteht dann eben ein Schadenersatzanspruch.
Und genau da liegt die Krux, wie wir vorhin schon gesagt haben. Wo ist da jetzt die Grenze zwischen gerechtfertigter Notwehr und Notwehrexzess?
Ja, Rudi, das Maß der gerechtfertigten Abwehr, das bestimmt sich grundsätzlich nach dem Angriff, der die Notwehrsituation überhaupt begründet hat. Welche Wucht oder Intensität hat der Angriff? Wie gefährlich ist der Angreifer? Ja. Und welche Mittel stehen dem Angegriffenen zur Abwehr überhaupt zur Verfügung? Außerdem muss die Verteidigungshandlung notwendig sein. Diese Notwendigkeit bedeutet, dass gerade so weit in die Rechtsgüter des Angreifers eingegriffen werden darf, damit der Angriff sofort und endgültig abgewehrt werden kann.
Okay.
Das heißt, unter mehreren verfügbaren Abwehrmitteln muss der Verteidiger das jeweils schonendste Mittel auswählen, wenn er mehr Mittel zur Verfügung hat. Aber andererseits muss er sich nicht mit solchen Abwehrhandlungen begnügen, die vielleicht gar nicht wirksam sind. Also das heißt, wenn es andere Mittel gibt, dann darf er im Zweifel auch das nicht so gelinde, das etwas stärkere Mittel wählen, wenn das andere Mittel vielleicht nicht gereicht hätte. Unzureichende Abwehrhandlungen, die können nämlich die Angriffslust einer enthemmten Person, so wie hier eines Alkoholisierten, noch steigern und damit vielleicht die Gefahrenlage sogar noch verschärfen.
Ja, na klar, der war betrunken, wir haben es gehört, er hat sich langsam aber sicher hineingesteigert und von einer Deeskalationsbereitschaft, um schön zu sagen, war irgendwie nichts zu bemerken.
Von seiner Seite nicht, genau. Nee. Und deswegen habe ich auch gegenüber einem betrunkenen Angreifer als Angegriffener nicht weniger Rechte als gegenüber einem Nüchternen.
Aber dieses Argument, das der Kläger vorgebracht hat, der Beklagte ist im Nahkampf ausgebildet, war ehemaliger Cobra-Polizist, der hätte also doch wirklich mehrere Mittel zur Verfügung gehabt, der hätte doch auch weniger intensiv eingreifen können, um sich zu wehren, um diesen Angriff abzuwehren.
Genau, das stimmt. Das war ja das Argument auch, warum man versucht hat, in die Richtung des Notwehrexzesses zu gehen. Wer im Nahkampf ausgebildet ist, der hat vielleicht tatsächlich mehr Möglichkeiten zur Verteidigung als andere, die nicht so gut ausgebildet sind. Aber auch solche gut ausgebildete Personen dürfen ein Mittel wählen, das den Angriff verlässlich, also sofort und endgültig beendet. Und außerdem war es in unserem Fall ja eh so, dass der Beklagte den Kläger nur mit der flachen Hand auf der Brust Richtung Ausgang geschoben hat. Also der hat ihn nicht gestoßen, der hat ihn nicht attackiert, der hat ihn nicht geschlagen und das alles, obwohl der Kläger aggressiv war und den Beklagten geschlagen hat oder zumindest versucht hat, ihn zu schlagen und mit der Faust attackiert hat. Und dann muss man ja auch noch berücksichtigen, der Kläger hat ja sogar, wie er noch am Boden gelegen ist, nach dem Sturz nicht aufgehört, sondern sogar da hat er noch auf den Beklagten eingeschlagen oder versucht, auf ihn einzuschlagen. Und der Beklagte selbst nicht, zu keinem Zeitpunkt hat der geschlagen, gestoßen oder so, er hat ihn nur weggeschoben und wie der dann also am Boden gelegen ist und weiter herumgeschlagen hat, hat er ihn fixiert.
Ja. Also weniger geht
nicht
eigentlich
getan.
Fast
und
nicht.
Der Oberste Gerichtshof hat dann selbst gesagt, in seiner Revisionsentscheidung, der Kläger konnte selbst in der Revision gar nicht einmal sagen oder argumentieren, welche weniger einschneidenden Maßnahmen der Beklagten da überhaupt noch möglich gewesen sein sollen.
Ja, damit war es eigentlich völlig klar.
Letztendlich eigentlich ja, und wir haben es in der Vorbesprechung gesagt, ein eigentlich klarer Fall. Die Gerichte haben meiner Meinung nach vollkommen richtig entschieden und trotzdem interessant, weil es wirklich ein Lehrbuchfall ist, weil es wirklich ein Fall ist, der im Studium regelmäßig so vorkommen kann. Und ich weiß noch aus meiner Zeit als Student, Studenten würden wahrscheinlich mit mehr als der Hälfte derer, die eine Klausur schreiben, mit dieser Sachverhaltsangabe, würden wahrscheinlich den Notwehrexzess annehmen, würden wahrscheinlich einen Schadenersatzanspruch dem Kläger geben, würden die Klage nicht abweisen, weil sie eben ex post die Situation analysieren und dann ist einfach die Handlung immer überschießend, während der Oberste Gerichtshof auch vollkommen zu Recht betont, die Notwehrsituation ist ex ante aus der Sicht des Angegriffenen zu diesem Zeitpunkt zu entscheiden und der muss ja in der Sekunde reagieren, weil wenn der jetzt anfängt zu analysieren, was da alles passieren kann, naja,
die Zeit hat er einfach
nicht. Wird zu spät sein, dann wird er sich nicht mehr richtig wehren können.
Was ich mich bei solchen Fällen immer frage, Wenn jemand zu dir als erfahrener, langjähriger Anwalt kommt und sagt, ich bin der Kläger, vertritt mich, wie würdest du reagieren?
Naja, ehrlicherweise ist es wahrscheinlich so, dass ich eine Geschichte erzählt bekomme, die am Ende abweicht von dem, was in einem Urteil steht. Wahrheit ist etwas Subjektives. Der Angegriffene, hier Kläger, also eigentlich Angreifer, aber dann Verletzte, hier der Kläger, wenn der zum Anwalt kommt, wenn der zu mir kommt, wird er mir eine Geschichte erzählen, die er erlebt hat.
Ja.
Sein Erleben, seine subjektive Wahrnehmung des äußeren Geschehensablaufs ist seine Wahrnehmung, ist seine subjektive Wahrheit. Der Cobra-Beamte, der ihn verletzt hat, hat eine andere subjektive Wahrheit, die er wiederum seinem Anwalt erzählt. Beide Anwälte haben die Pflicht, ihren Mandanten das für bare Münze zu nehmen. Wenn es nicht komplett abstrus klingt, muss ich das so annehmen, wie es ist, und muss ihm das glauben. Und dann das Beste für im Sinne des Mandanten daraus machen. Ja. Und der Richter, der war bei der ganzen Situation ja gar nicht dabei. Der muss sich ein Bild machen. Der hört sich den Kläger an, der hört sich den Beklagten an, er hört sich die eine Wahrheit an, die andere Wahrheit, also die beiden subjektiven Realitäten, und macht jetzt daraus eine aus seiner Sicht subjektive Realität, die dann im Urteil zu einer objektiven wird, die es aber so wahrscheinlich auch gar nicht gegeben hat. Und dann wird aus diesem Sachverhalt, der dann im Urteil festgestellt wird, wird dann rechtlich eine Entscheidung getroffen. Also wenn du, um deine Frage zu beantworten, wenn jemand zu mir kommt und mir diese Geschichte erzählt, wird er sie mir wahrscheinlich nicht so erzählen, wie wir sie hier als Sachverhalt bekommen haben, weil dann müsste ich dem Kläger sagen, es tut mir leid, aber das ist kein Notwehrexzess.
Aussichtslos.
Da gibt es keine Chance auf Schadenersatz. Ja. Aber wahrscheinlich war es nicht so.
Da gilt für den Anwalt wahrscheinlich dasselbe wie zum Beispiel für den Beklagten oder für deine Studenten, die den Exzess dann sehr wohl annehmen würden. Im Nachhinein ist man immer gescheit.
Richtig.
Danke, Bernd. Und damit sind wir auch am Ende dieser Originals-Episode des Rechtsstandpunkt-Podcasts, am Ende des Falls, der für den Beklagten gut ausgegangen ist. Wenn dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gern mit anderen Unternehmen, dann können auch Sie davon profitieren. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unserem Podcast eine positive, eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Damit wird der Podcast noch sichtbarer, damit können wir noch mehr Unternehmerinnen und Unternehmer erreichen. Und wenn du keine Folge versäumen willst in Zukunft, dann abonnieren einfach. Wir sind Rudi Schwarz und
Bernd Trappmeier.
Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast.